gesungen. Und so sind auch die messianischen Juden, Juden, die an Jesus glauben, ein Zeichen der Treue Gottes zu seinem gesamten Volk Israel. Die Treue Gottes ist so entscheidend. Die Treue Gottes hat uns letztlich auch heute Morgen hierher gebracht, oder? Die Treue Gottes, Treue, was im Deutschen so viel bedeutet, wenn man das Wort Treue übersetzt, wie fest zu sein wie ein starker Baum, wurzelholzartig fest zu sein. Wo ist hier der dickste, größte, älteste Baum in Winterbach? Irgendwo steht er wahrscheinlich, oder? Kennt ihn jemand? Alle kennen ihn, weiß ich nicht. Aber stellen Sie sich vor, so einen großen Baum, nicht unbedingt eine Eiche, aber die Eichen werden alt. Das ist treu. Was der Baum alles weiß über die Jahrhunderte, was der alles gesehen hat, noch immer steht er dort. Diese Unverbrüchlichkeit, das ist mit Treue gemeint, die Stabilität. Etwas, worauf wir uns verlassen können. Und so heißt es ja auch in den Klageliedern, die Gnadenerweisungen, wir haben das in dem Lied ja gerade auch gesungen, du bist gnädig, du bist treu. Die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist noch längst nicht zu Ende. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. Der Herr ist mein Teil, bekennt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Wenn der Tag vielleicht mal trüb beginnt für euch, für sie, dann sagen Sie diesen Vers. Gehen Sie zu Klagelieder und sprechen Sie diesen Vers. Und dann wird der Blick ganz anders sein. Gottes Wort, was sind denn die Grundlagen der Treue Gottes? Das ist einmal das Wort Gottes. Wir können uns leider auf nichts anderes verlassen, was uns Stabilität gibt. Wir können gute Worte von Menschen empfangen, das stimmt. Es ist alles auch gut, aber es ist kein Wort von außerhalb. Wir brauchen einfach die Sicht von außerhalb, außerhalb unserer eigenen Welt. Und da spricht Gott mit seiner Offenbarung. Und er hat einen Bund geschlossen. Auch seine Bünde, die er schließt mit Israel, sind Ausdruck seiner Treue. Und wir haben gestern schon gehört, hier aus dem Buch Jeremia 31, 35 bis 37, hier steht in der Mitte Vers 36, so gewiss ich dafür sorge, dass diese Ordnungen, die kosmische Ordnung, dass sich die Planeten umeinander drehen und exakt sind, sodass wir sogar unsere Schaltjahre haben, unsere Uhren umstellen müssen unter Umständen, damit wir mit diesem Kosmos gleichgehen, der so stabil ist. Wenn das so ist, sagt Gott, dann sorge ich auch dafür, dass Israel für alle Zukunft mein Volk bleibt und Bestand haben wird. Wo das Volk Gottes, wir haben ja gestern darüber gesprochen, wo es lebt, mag unterschiedlich sein, aber dass es das Volk Israel gibt, durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, ist schon rein geschichtlich gesehen ein Wunder. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn er das Israel zusagt und wir sehen, dass das auch so war in der Geschichte, dürfen wir hoffen, dass es so sein wird in Zukunft. Gott hat auch Zeichen gegeben. Und ein Zeichen ist auch diese wortgenaue Bibelüberlieferung, die er seinem Volk anvertraut hatte. Masoreten, biblische Schriftschreiber, die von einer Rolle die andere abgeschrieben haben, bis heute. Schreiben Sie die Bibel per Hand, Buchstabe für Buchstabe, man könnte sagen Zeichen für Zeichen im Hebräischen. Es ist ja eher Malen im Hebräischen, Kalligraphie als Tippen. Und Gott hat sein Volk beauftragt, sein Wort zu bewahren. Wir sehen das, die Masoreten, wir sehen diese Qumran-Rollen, wir sehen exakter Text über Jahrhunderte, über Tausende von Jahren hinweg. Die Bibel ist exakt überliefert. So exakt wie kein anderes Buch der Antike. Das ist auch ein Zeichen. Und die Gemeinde Jesu, die macht da natürlich jetzt mit, die, die an Jesus glauben, gehören dazu. Und Israel ist ein ganz interessantes Zeichen für uns Nationen. In jeder Synagoge stehen diese 10 Worte, die 10 Gebote, über diesem Schrein, über diesem Schrank, wo die Torarollen, wo das Wort Gottes drin ist. Sie sehen die Tafeln? Das ist die große Synagoge in Kopenhagen. Oder hier in Stuttgart, vor der Synagoge in Stuttgart, die 10 Worte, die 10 Gebote auf Hebräisch, in der Sprache Gottes, sage ich jetzt mal, auf Hebräisch. Jede Synagoge ruft uns Gottes Grundgesetz zu. Wir verstehen es nicht immer natürlich. Wer versteht das schon in Stuttgart? Hebräisch? Kaum einer. Ein kleiner Nachteil, aber wer weiß, was da steht? Gottes 10 Gebote, du sollst nicht. Und das ruft uns Israel zu, ein Israel, was Jesus nicht kennt. Ist doch erstaunlich. Gott ist treu. Und er hat diesen Schabbat gegeben, ein ewiges Zeichen zwischen sich und seinem Volk. Dieser Schabbat, dieser Ruhetag, den sie einhalten, auch säkulare Juden halten diesen Tag ein, lassen alles liegen. Ich kenne das ein bisschen aus den USA, wo ich auch studiert hatte. Der Friday Evening, der Freitagabend, war der Tag, wo man alles liegen gelassen hat. Also die Christen, nicht die Juden. Da hat man nichts mehr wissen wollen vom Studieren, gar nichts, da ist man ausgegangen. Das war entweder der Eheabend, wo die zwei ausgegangen sind, oder ein Familienabend. Da hat man nichts anderes gemacht. Das war so ein richtiger Zeitpunkt, wo man alles mal gelassen hat und Pause gemacht hat. So soll der Schabbat sein. Gott hat Grundlagen geschaffen für seine Treue und auch eine ganz besondere Zusage gegeben. Paulus sagt im Römerbrief, dass wenn Juden zum Glauben an Jesus kommen, werden die Verheißungen der Väter erfüllt. Wenn wir als Nationen zum Glauben kommen, ist es Gottes große Barmherzigkeit. Wir sind dazugekommen. Winfried hat aus Epheser 2 vorgelesen. Wir sind dazugekommen als Nichtjuden. Für Juden ist es eigentlich selbstverständlich, dass der Messias Jesus für sie gilt. Ganz selbstverständlich aus dem Alten Testament her. Die Frage ist, warum ist das alles passiert in der Geschichte? Wieso war dort so eine relativ große Ablehnung im Volk Gottes gegenüber seinem Messias? Und dann führt Gott sein Volk. Er führt sein Volk durch Tiefen in der Geschichte in Europa, eine Verfolgungsgeschichte, die den Höhepunkt fand mit der Shoah, mit dem Holocaust, durchgeführt durch Nazi-Deutschland. Morgen, 27. Januar, ist der internationale Gedenktag an den Holocaust. 75 Jahre ist es her, seit Auschwitz befreit wurde. Und dann entsteht auch ein Staat im alten Gebiet des Volkes Gottes, wo Gott einen Teil seines Volkes sammelt und zum Segen setzen will für die Nation. Und dann gibt es eben auch diese messianische Juden, Juden, die an Jesus glauben, eine Minderheit unterhalb im Volk Gottes. Wir haben hier einen Einblick mal in eine Gemeinde, das ist die Gemeinde in Arad. Die Gemeinde hat versucht, einen festen Platz zu mieten, ist aber immer wieder in Konflikt geraten mit sehr, sehr ultraorthodoxen Juden in Arad. Eine chassidische, eine sehr fromme jüdische Sekte, die ganz scharf diese Gemeinde angegangen ist, sodass sie sich jetzt in einem Zelt außerhalb versammeln, in einem Nationalpark. Sie sind auf der Suche nach einem Gebäude etwas außerhalb der Stadt Arad. Wir haben eine andere jüdische Gemeinde in Jerusalem. Sie nennen sich messianische Synagoge. Das ist jetzt keine Synagoge, sondern eine Gemeinde von messiasgläubigen Juden, die aber bestehen aus Juden, die aus dem Orthodoxen kommen und zum Teil ihre Traditionen bewahrt haben. Dort wird aber Jeschua verkündigt. nur in einer anderen Form, die für uns sehr fremd wäre, wenn wir dorthin gehen. Wenn Sie mal mit auf eine Reise kommen, dann nehme ich Sie dort in die Gemeinde mit, damit Sie nicht umfallen, bin ich dann dabei. Es ist ein bisschen anders schon, klar, ist anders, aber es ist jüdisch-messianisch. Messianische Juden sind unterwegs, um über Jesus zu reden, hier am Strand von Tel Aviv. Das ist das Buch, kennst du diesen Mann Jesus? Ein Comicbuch, sehr beliebt. Juden kennen Jesus vielleicht als Papst der Christen, als erster Papst der Christen, als jemand, der den Christen gehört, aber an den Juden einfach nicht glauben. So werden sie erzogen. Und hier im Gespräch zwischen Jesusgläubigen Juden und den anderen Israelis entstehen ganz interessante Dynamiken, sodass viele Gedanken, viele Missverständnisse ausgeräumt werden. Wir haben messianische Juden in Deutschland. Hier wird ein junges Paar, was sich verloben möchte, in der Gemeinde gesegnet, jeweils unter diesem Baldachin, unter einem Dach, der mit einem Gebetsschal gebildet wird. Oder messianische Juden hier bei einer Lesung aus der Tora. Die Juden lesen jeden Samstag einen Abschnitt aus der Bibel fortlaufend. Das sind messianische Juden in Deutschland. Es gibt sie, auch unter uns. Interessant, wer sind eigentlich diese messianischen Juden innerhalb des Volkes Israel? Ich meine, es ist so, es gab immer nur einige Israeliten, die wirklich Gott vertraut haben. Und es waren nie alle. Stimmt doch, oder? Sie sind ausgezogen aus Ägypten und dann ist irgendwas passiert und dann, so übersetzt Luther, fing das Volk an zu murren. Und dann ist diese Unzufriedenheit durchs Volk gegangen. Es waren nur immer einige, die wirklich Gott vertraut haben. Die Mehrzahl ist mitgelaufen. So stehen diese Juden, die an Jesus glauben, den Gott für sie als Messias gesetzt hat, die wirklich Gott vertrauen, dass durch Jesus Versöhnung geschehen ist, ein für alle Mal. Diese Juden stehen in dieser Tradition der wenigen im gesamten Volk Gottes, die Glaube und Vertrauen halten. Sie sind quasi, man könnte sagen, eine Auslese aus den Erwählten. Sie kennen vielleicht ja Auslese, die Pralinen von Lindt. Lindt macht ja nicht dick, sondern glücklich, das wissen Sie. Lindt macht einfach glücklich. Und dann gibt es auch eine Auslese von Pralinen. Hier wählt jemand aus den wunderschönen Pralinen, wo man sonst überhaupt keine Wahl hätte, weil alle gut schmecken. Aber das ist die Auslese aus der großen Auswahl. Und so denke ich, dass Gott eine Auslese trifft aus seinem erwählten Volk. Nicht, dass die Auslese besser wäre, sondern Gott hat sie eben ausgewählt als die Besseren. Aber sie sind eigentlich nicht besser, alle schmecken gleich. Gott macht etwas, er hat einen Plan. Wir wollen zu Römer 9, zu Römer 11 im Speziellen heute Morgen gehen. Und die Frage, die im Römerbrief 9 bis 11 gestellt wird, das sogenannte Israel oder der Israel-Abschnitt im Römerbrief, ist doch, warum stößt sich das jüdische Volk an Jesus? Diese Frage war damals auch schon viral, aktuell. Warum stößt sich das jüdische Volk an Jesus? Paulus beantwortet diese Frage für die christliche Gemeinde in Rom, die mehrheitlich wohl aus Christen bestanden hat, die sich auch fragen, ja, wo sind die Juden jetzt? Und dann gab es eine Austreibung der Juden aus Rom. Seht ihr, was Gott macht da? Der treibt die aus, die haben was Schlimmes getan. Der hat jetzt uns Nationen, uns Kirche hat er nun erwählt und an die Stelle gesetzt. Und Paulus möchte dazu etwas sagen. Er spricht von dieser Auslese Gottes, von seiner Tat auf Hoffnung. Nicht Saat, sondern auch eine Tat auf Hoffnung. Jetzt fragt Paulus, was tut er eigentlich im Römerbrief? Er beantwortet wahrscheinlich Fragen und Meinungen, die in der Gemeinde da sind. Da sind welche in der Gemeinde, die sagen, Gott hat sein Volk verstoßen. zählt nicht mehr. Paulus sagt, hat Gott sein Volk wirklich verstoßen? Das kann nicht sein, ist die Antwort, die er gleich gibt. Ich selbst bin ja ein Israelit, sagt er. Ich selbst bin jemand, ein Nachkomme Abrahams. Ich bin Jude. Und Gott hat mich erwählt, an den Messias zu glauben. Also kann er sein Volk nicht verstoßen haben. Das ist ganz entscheidend wichtig in Römer 11. Die Tatsache, dass Gott einige Juden ausgelesen hat, an Jesus zu glauben, zeigt, dass Gott gegenüber seinem ganzen Volk nach wie vor treu ist. Er führt auch das nichtgläubige Israel weiter durch die Zeit, weil er etwas vorhat. Und dann beweist Paulus das und sagt, wieso sagt ihr, Israel ist verstoßen? Denkt doch mal an Elia. Denkt mal an Elia, was Elia gesagt hat. Ich bin der Einzige, der nur noch glaubt. Ich bin der Einzige, sagt Elia. Wir können das nachlesen im Alten Testament. Und dann sagt Gott, 7000 Männer habe ich mir übrig behalten, die alle den Götzen Baal nicht angebetet haben. So ist es auch jetzt. Aus Gnade hat Gott einen Rest ausgewählt. Damals hat Gott auch einen Rest ausgewählt aus Israel, eine Auslese. Und so macht er es heute auch, sagt Paulus. Nämlich die, die an den Messias glauben, sind diese Auswahl. Er fährt dann weiter fort und sagt, ja, nur die haben dieses Ziel erreicht, die Gott aus seinem Volk ausgewählt hat. Was ist aber mit den Übrigen? Was ist mit der großen Menge der Juden, die zu Jesus keinen Zugang finden? Die Übrigen hat er starrsinnig gemacht. Gott hat sein Volk, einen Großteil seines Volkes, unempfänglich gemacht. Dieses starrsinnig ist nicht so ein nettes Wort, vielleicht haben Sie ein besseres. Sie wissen, in welche Richtung das geht. Also sehr ablehnend zu sein, dass Jesus ein Anstoß ist. Die Übrigen können eigentlich nicht, weil Gott was gemacht hat. Das ist, was Paulus uns sagt. Also manche Juden können überhaupt nicht an Jesus zum Glauben kommen. Warum eigentlich nicht? Er spricht hier im Folgenden nochmal zwei Zitate aus dem Alten Testament, um zu zeigen, dass Gott sein Volk ablehnend gemacht hat. So wie es auch früher schon die Propheten abgelehnt hat. So haben sie den Messias Jesus auch abgelehnt. Ja, so ist es. Aber jetzt fragt Paulus, haben die Juden sich etwa an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu kommen? Gewiss nicht. Was er hier sagt, ja, viele Juden sind gestolpert, aber nicht hingefallen. Der Teil des Judentums, die Jesus ablehnen, sind gestolpert, aber sie sind nicht hingefallen. Sie sind nicht für immer außen vor. Es ist vielmehr so, fährt Paulus fort, weil sie Gottes Rettungsangebot ablehnten, wurde es den anderen Völkern gebracht. Und das soll dazu führen, dass die Juden auf die anderen eifersüchtig werden und es ihnen gleich tun wollen. Ja, das ist natürlich ein Ding hier. Gott verhindert einen Teil Israel zum Glauben zu kommen, damit das Evangelium zu den Völkern geht. Gott hat einen Plan. Und das soll dazu führen, dass die Juden wiederum eifersüchtig werden, nacheifern wollen denen, die den Messias gefunden haben. Und dann fährt Paulus fort, das Nein des jüdischen Volkes zu Jesus brachte der Welt reichen Gewinn. Und dass sie bis auf den kleinen Rest ausgefallen sind, wurde für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Das ist gar nicht so leicht, Gottes Gedanken hier nachzudenken, oder? Er verhindert, dass der Großteil seines Volkes Nein sagt zu Jesus. Und das ist ein reicher Gewinn für die Nationen. Und es gibt nur einen kleinen Rest, das sind die messianischen Juden. Und das alles, dass sie Nein zu Jesus sagen, ist für die Völker eine Quelle des Segens. Ja, soll man dann überhaupt sowas machen wie Evangeliumsdienst für Israel? Es gibt Christen, die entscheiden sich dazu, genau das nicht zu tun. Die sagen, wir wollen nur Israel segnen, wir wollen Bäume pflanzen, wir wollen Holocaust-Überlebende unterstützen, wir wollen Gutes tun, Israel, aber das Evangelium wollen wir nicht bringen, weil Gott selber sie bewogen hat, Nein zu sagen. Was sollen wir denn tun, wenn Gott den Großteil Israels ablehnend gemacht hat? Was soll dann so ein Dienst? Entscheidend ist an dieser Frage, dass ein Teil Israels nicht glauben kann. Ja, aber der andere Teil schon. Sonst könnte Paulus in Epheser 2, was Winfried zitiert hat, nicht schreiben. Die Gemeinde besteht aus Juden und Nichtjuden. Es ist ein Teil da. Und diesen Teil zu entdecken, auf diesen Teil zu stoßen, das ist Aufgabe eines Evangeliumsdienstes auch an Israel. Das ist keine leichte Aufgabe, natürlich. Das ist klar. Paulus fährt fort und sagt, wenn also das Nein schon ein reicher Gewinn war, wie groß wird dann erst der Segen für die Welt sein, wenn das Volk Israel in seiner Gesamtheit zu Gottes Rettungstat Ja sagt. Hier ist Zukunft angesagt. Paulus sagt, das gesamte Volk Israel, was dann nach meiner Sicht leben wird, in Zukunft wird zu Gottes Rettungstat in Jesus natürlich, ist gemeint, Ja sagen. Er spricht da vom Nein, jetzt hat er das Ja. Da kommt eine Zeit, wo ganz Israel Ja sagen wird und die messianischen Juden sind so eine Art Vorhut. Sie haben schon Ja gesagt. Die messianischen Juden sind eine Saat auf Hoffnung, eine Tat auf Hoffnung. Dass Gott Gemeinde baut, wird deutlich und er wird in Zukunft dafür sorgen, dass Israel in seiner Gesamtheit zu Gottes Rettungstat Ja sagt. Und jetzt spricht er zu den Nichtjuden. Ich hatte ja gesagt, in Rom waren einige Juden, die meisten waren wahrscheinlich Nichtjuden, aber hier spricht Paulus speziell zu Nichtjuden. Also da sollten wir, die wir nicht jüdisch sind, vielleicht mal genau hinhören. Es stimmt, sagt er, dass mein Auftrag als Apostel den nichtjüdischen Völkern gilt. Paulus war kein Judenmissionar. Er war ein Missionar zu den Nationen hin. Und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Denn vielleicht kann ich durch meine Missionsarbeit unter den Nichtjuden die Angehörigen meines eigenen Volkes eifersüchtig machen und so wenigstens einige von ihnen retten. Paulus betreibt eine Missionsarbeit, aber nicht unter Juden, sondern unter Nichtjuden. Das ist sein Hauptauftrag. Das könnte man sagen, ja genau, Paulus, das ist auch, was die EKD sagt. Keine Judenmission. Wir sind absolut dagegen. Die Juden sind schon bei Gott. Die Juden sind errettet. Die haben ihren eigenen Weg zu Gott. Die Begründung ist vollkommen falsch, biblisch völlig nicht haltbar. Aber die Begründung, dass man keine Judenmission tun sollte, stimmt das vielleicht? Aber was macht Paulus denn eigentlich? Er geht hin zu den Nationen, aber er besucht immer auch Synagogen, stimmt's? Er geht immer wieder hin in Synagogen und versucht, die Juden zu überzeugen, dass der Messias, dass Jesus der Messias Israels ist. Er lässt sein Volk nicht links liegen. Er er lässt es nicht aus seinen Augen entschwinden. Nein, er hat seinen Fokus auch auf Israel. Er möchte aber hauptsächlich durch die Arbeit unter Nichtjuden deutlich machen. Jetzt stellt euch mal vor, die Nichtjuden lesen das Alte Testament. Übrigens ist das sehr interessant. Ich habe meinem Sitznachbarn, einen jungen Israeli, das im Flugzeug gesagt. Er hat gesagt, ja, ich bin nicht religiös, ich lese auch nicht in die Bibel. Dann sage ich, ja, ich lese aber, ich lese eure Bibel, die Tora, das Alte Testament. Und ich sehe ganz normal aus, ich bin gar nicht ultraorthodox, siehst du. Und der hat sehr gestaunt. Und ich habe ihm gesagt, die 10 Gebote, die 10 Worte sind Grundgesetz für unsere Gesellschaft. Wir hätten Anarchie, wenn wir nicht wirklich die 10 Gebote hätten, die auch unser Grundgesetz bestimmen. Zivilisation war möglich durch eure Tora, durch Gottes Wort. Das hat er noch nie gehört. Er hat immer nur gedacht, die Ultraorthodoxen beten und lesen die Bibel und gehen doch nicht zum Militärdienst und beteiligen sich nicht an der Gesellschaft. So will ich nicht werden. Wenn Bibellesen mich dahin bringt, dass ich mich abschotte, nein, danke. Er hat aber noch nie gehört, was das Wort Gottes sonst noch kann und will. Und so können wir das Volk Israel zum Nachdenken bringen, zur Eifersucht steht hier, zur Nacheiferung reizen, indem wir als Nichtjuden Zeugnis ablegen vor ihnen. Also so verstehe ich auch Missionsarbeit unter Juden. Keine Straßenevangelisation, Zettel verteilen, du kommst in die Hölle, wenn du nicht an Jesus glaubst. Was ja stimmt, aber was nicht der Zugang ist gegenüber Israel. Paulus möchte wenigstens einige von ihnen retten. Er ist sich bewusst, die Mehrheit wird nicht zum Glauben kommen von den Juden, garantiert nicht. Aber wenigstens einige. Übrigens, wenn wir die Arbeit auch Richtung Juden mal nachdenken, Missionsarbeit, Evangelisation unter Juden, können wir einiges lernen für die Weltmission. Nämlich viel Geduld zu haben, auch Missionare unter den Heiden, unter den Nationen müssen sehr viel Geduld haben und sie retten nur immer einige wenige, nicht die Massen. Das können wir lernen von Paulus. Ich springe jetzt zu Vers 25 und da sagt Paulus, nun löst er ein bisschen diesen Knoten auf und sagt, ja, ich muss euch jetzt mit einem geheimnisvollen Plan Gottes bekannt machen. Und er eröffnet uns diesen Plan und sagt, Gott selber hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Das ist Hermann Menge in seiner Übersetzung. Sehr vornehm ausgedrückt, aber auch gut. Gott hat verfügt. Gott hat das so gemacht, und das können wir nicht ändern, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung Gottes zum Glauben verhärtet. Also die Verhärtung ist nicht nur selbst gemacht, sondern das hat auch Gott so bestimmt. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Jetzt spricht er über die Nationen, die anderen Völker, und dort hat er Leute erwählt und die sollen den Weg zum Heil finden. Und wenn diese Zahl voll ist, steht an einer anderen Stelle, dann wird ganz Israel zum Glauben finden. Wenn das geschehen ist, dass diese Anzahl, wir wissen nicht, was für eine Zahl damit gemeint ist, wie viele, ob es Nationen sind, eine Anzahl von Leuten. Ich glaube, Gottes Mathematik ist da sehr schwierig. Die lässt sich nicht wirklich in Zahlen ausdrücken. Aber wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden. Wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Und dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben. Das ist ein Stichwort. Und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Darum geht es, um die Frage, wo gibt es Vergebung? Der Unterschied zwischen Judentum und Christentum ist hauptsächlich diese Frage, wo finde ich Versöhnung für meine Sünden? In meinem eigenen Gebet in der Synagoge, in dem, dass ich versuche, Gott zu ehren durch Gebete. Das haben die Rabbiner an die Stelle der Opfer gesetzt. Weil das Opfer im Tempel aufgehört hat, gibt es ja eigentlich gar keinen Versöhnungsdienst für Israel mehr. Und im Laufe der Geschichte nach Jesus, nach der Zerstörung des Tempels, haben die Pharisäer dann weitergemacht, ganz grob gesagt. Und im rabbinischen Judentum hat man die Gebete in der Synagoge an die Stelle der Opfer gesetzt. Wir brauchen die Opfer nicht mehr, wir beten. Oder ist Versöhnung in Jesus zu finden? Die Frage eigentlich ist klar, vom Alten und vom Neuen Testament her, wo Versöhnung zu finden ist. Sie ist in Jesus zu finden. Und das wird ganz Israel entdecken und glauben, wenn der Retter vom Zionsberg kommen wird. Und da wird eine Zeit kommen, da werde ich mit dem Volk von Israel einen neuen Bund schließen. So sagt Gott in Jeremia. Ich lese jetzt nicht die ganzen Verse vor. Jeremia 31, 31 bis 37, wo auch diese Verse über die ewige kosmische Ordnung und dass das Volk Israel immer Volk bleiben wird, steht. Dieser Abschnitt ist der neue Bund, den Gott aber mit Israel schließt, nicht mit den Nationen und nicht mit der Kirche. Der neue Bund gilt zunächst Israel. Und dieser neue Bund wird hier nochmal einen Ausdruck finden, wenn Gott sich seinem Volk nähern will, wird. Und zwar durch die Vergebung. Hier der letzte Vers ist entscheidend wichtig. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Gestern habe ich gesagt, 70% aller Juden sind eher säkular, glauben gar nicht an Gott. Sie sind traditionell jüdisch. Es gibt diese 30%, die wirklich ihre Bibel kennen und versuchen, Gott zu verstehen. Aber alles, was sie in Bezug auf ihre Sünde bekommen können, ist lediglich eine Vergebungshoffnung, keine Vergebungsgewissheit. Die gibt es laut Hebräerbrief nur durch Jesu Opfer, der unser Gewissen gereinigt hat. Auch der Petrusbrief redet davon. Immer in diesem Kontext auch hin zu jüdischen Menschen. Wir müssen das Neue Testament auch mal in diesem Kontext lesen, dass hier auch vielleicht Juden mitlesen, die noch nicht an Jesus glauben. Und der Hebräerbrief ist sehr schwer verständlich für uns, aber in einem jüdischen Kontext ist er viel leichter zugänglich. Der schwere Hebräerbrief. Das ist die Frage, wo können Juden heute Vergebungsgewissheit bekommen? Mit uns ist es genauso. Vergebungshoffnung haben wir vielleicht. Naja, ja, Gott wird mich schon annehmen, das hoffe ich. Ich gehe ja in die Gemeinde, ich habe mich taufen lassen und lebe auch ein ganz gutes Leben. Aber so, die Frage ist auch für uns, habe ich wirklich Gewissheit? Lebe ich so intensiv mit Jesus zusammen, dass ich weiß, er ist mein Versöhner? Oder habe ich nur eine vage Hoffnung? Diese Gewissheit können wir durch Jesus bekommen und die wird Israel bekommen. Gott wird das so tun. Ich komme zum Schluss. Und Paulus beendet dieses Kapitel über Israel mit einem Lobpreis. Sie müssen unbedingt diesen Lobpreis hören in der Vertonung durch Felix Mendelssohn Bartholdy, dem großen messianischen Juden. Felix Mendelssohn Bartholdy stammt aus dieser berühmten Mendelssohns-Familie, aus der jüdischen Familie in Berlin. Sein Vater ist dann schon zum Christentum übergetreten. Er hat seine Kinder gleich taufen lassen, die Fanny Mendelssohn und den Felix, während der Großvater Moses ein sehr berühmter jüdischer Philosoph in Deutschland war. Und er schreibt wunderbare Musik. Und er kann Altes Testament wirklich gut vertonen. Warum? Weil er aus dem jüdischen Volk stammt. Ein exzellenter, faszinierender Komponist. Felix Mendelssohn Bartholdy. Und in seinem Oratorium Paulus vertont er diesen wunderbaren Lobpreis, wo Paulus eigentlich keine Antworten gibt und sucht, sondern nur noch Gott lobt. Er sagt, wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht, wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Wer ist Gottes Ratgeber gewesen? Wer hat Gott je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? So wie Gott dem Hiob antwortet, wer bist du eigentlich, Mensch? Was willst du? Gottes Gedanken sind so viel höher. Gott verhindert, dass Israel zum Glauben kommen kann, damit das Evangelium in die Nationen, in die Welt der Nationen geht und am Ende wird ganz Israel gerettet werden. Was ist das für ein Plan? Da kann man nur noch sagen, Hut ab, verstehe ich nicht, aber ich kann anbeten. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Nochmal, Paulus sagt, unergründlich ist das Ganze, obwohl er uns in 3 Kapiteln versucht, das aufzuschlüsseln, wie es mit Israel und den messianischen Juden ist, dass ein Teil glaubt, der Großteil nicht. Er sagt, unerforschlich. Ich musste so denken, so in der Kosmologie ist das doch auch so, Winfried, stimmt doch, oder? Oder auch in der Meereskunde. Ich höre immer wieder, wir wissen nur 30% oder noch weniger, was eigentlich im Meer vor sich geht, da ganz unten. Und was im Kosmos vor sich geht, da wissen wir wie viel Prozent? Auch wahrscheinlich 5%. Es ist so unergründlich, interessant, dass auch Jeremia, der Prophet, durch Gott hier dieses Beispiel des Kosmos benutzt, was wir schon öfters jetzt hatten. Unergründlich, unerforschlich, unbegreiflich ist das Ganze. Und dann sagt er nur noch, von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Vielleicht wäre es ja mal eine Möglichkeit, dass es einer vertont von euch. Ihr singt gut, ihr nehmt uns gut mit in den Lobpreis. Vielleicht gibt es ja auch einen Komponisten unter euch, der mal versucht, das hier zu vertonen, diesen Lobpreis Gottes, in ein Lied bringt. Wunderbar, was Paulus hier schreibt. Und darauf können wir auch nur noch sagen, Amen.